Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
2013 deklarierte Bundeskanzlerin Angela Merkel das Internet als Neuland. Die Netzgemeinde hat sich darüber köstlich amüsiert. 2020 nannte das Museum für Kommunikation in Frankfurt eine Ausstellung zur Digitalisierung ebenfalls Neuland. Das hat mich persönlich gar nicht irritiert. Denn wenn man die Digitalisierung und ihre ganzheitlichen Folgen irgendwie ernst nimmt, sind wir wohl wirklich in sowas wie einem Neuland. Umso schöner, dass wir heute jemanden bei uns haben, die Expertin für dieses Neuland ist. Tine Nowak von dem Museum für Kommunikation und Kuratorin eben jener Neuland-Ausstellung. Hallo Tine, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier heute mit dir sprechen darf.
Wir wollen heute mit dir über den Begriff der digitalen Transformation im Besonderen sprechen. Und wir versuchen herauszufinden, wo wir da stehen und welche Entwicklungen uns wohl noch erwarten bei dieser Transformation. Aber zuerst will ich dir natürlich die Frage stellen, die sich aus meiner Anmoderation für mich logischerweise ergibt. Warum Neuland?
Der Neuland-Begriff, der lag uns relativ nah. Also wir sind ja ein Kuratorenteam, 3 Personen und ich bin, glaube ich, die so ein bisschen so netzaffin, datenschutzaffin ist, auch so ein bisschen sympathisiere mit dem Chaos Computer Club und dort wurde der Begriff des Neulands sehr belächelt. Und wir haben uns eigentlich dafür interessiert, für die Leute, für die diese Begriffe sehr fern sind und sich dieses Digitale tatsächlich wie so ein fremdes Land anfühlt. Und auf die blicken wir eigentlich. Also wie ist diese digitale Welt, die digitale Wandel für Menschen in ihrem Alltag zu erleben und was macht das mit unserer Gesellschaft? Und darum haben wir eigentlich im Grunde da auch angefangen zu spinnen. Und so eine Ausstellung, die ist ja auch in einem Raum. Und darum ist dieses Neuland als ein Raum, den man betreten kann, für uns eigentlich eine gute Metapher gewesen.
Also würdest du sagen, Frau Merkel hatte mit ihrer Metapher vielleicht viel mehr Recht, als manche Netzleute so gesagt haben, hahaha, die hat ja gar keine Ahnung, wovon sie redet?
Also tatsächlich, ich glaube, dass man auch im Nachblick eigentlich ganz gut diesen Neulandbegriff durchaus wertschätzen kann, weil wenn wir gerade heute auf die Situation, auf die Lage blicken, da merkt man schon, dass es immer noch viele Hürden zu nehmen gibt, dass einfach vieles noch ungeklärt ist und wir oft gar nicht bereit sind. Und gleichzeitig gibt es aber unglaublich viele Menschen, die das ganz selbstverständlich leben, wo das Digitale Teil ihres Alltags ist. Und wir haben halt so eine Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Und das ist, glaube ich, so irritierend, wenn es um Neuland geht.
Weil wir in einer Entwicklung sind, die wir selbst vielleicht gar nicht immer so begreifen. Also mir fällt das immer auf, ganz persönlich, weil bei der Digitalisierung einfach ganz oft diese technischen Aspekte mit reinschwirren. Also für ganz viele war das vielleicht auch ganz lange eine Form der technologischen Weiterentwicklung. Das ist es auf der einen Seite ja auch. Und ich habe den Eindruck, man vergisst aber alles, was da noch so hinten dran hängt. Teilst du diesen Eindruck oder nimmst du das anders wahr?
Nee, ich nehme das genauso wahr und das merkt man auch an dem Vokabular, was wir benutzen. Also wir haben die digitale Transformation für den Prozess, die Digitalisierung, der im Grunde synonym verwendet wird. Wir reden aber manchmal auch von zum Beispiel digitaler Flut. Das ist dann sozusagen ein ganz negativ besetzter Begriff. Also es gibt so ganz viele Worte, wie wir diesen Zustand gerade beschreiben. Und wir merken auch, es passiert ganz viel und gleichzeitig sind wir auch schon da. Darum zum Beispiel, ich benutze am liebsten den Begriff der Digitalität, also sozusagen, wo sich das Digitale mit dem physischen Raum auch so kombiniert, weil sozusagen diese digitale Welt, die trifft ja auf mich als physische Person und in meiner realen Welt, im physischen Raum, taucht es aber auch schon auf. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Smartphone, mit einer Navigation durch die Stadt gehe, dann bin ich einerseits online, aber schon auch ganz da hier in dem Raum, in der Welt, bei mir als Person mit Körper und einer Welt, die auch biologisch ist.
Man kann das also gar nicht so gut trennen. Ich habe das Bild manchmal vor Augen. Mein Vater sitzt inzwischen ganz oft, der ist Mitte 60, abends auf der Couch und googelt durch sein Handy. Das hätte er vor 5 Jahren so noch gar nicht gemacht. Wenn ich ihn jetzt fragen würde, ob er eine digitale Transformation erlebt, würde er das wahrscheinlich verneinen und würde gar nicht wissen, wovon ich rede. Also kann es sein, dass wir quasi auch davon einfach mitgenommen werden, im Alltäglichen, ohne es überhaupt wahrzunehmen?
Das ist schon so. Also die Prozesse, wie wir uns dem Digitalen nähern, sind ganz unterschiedlich. Und ich glaube, und vielleicht ist dein Vater ein gutes Beispiel dafür, in dem Moment, wo mit dir durch das Internet, durch Online-Anwendungen, durch digitale Anwendungen irgendwas leichter gemacht wird, was dir persönlich was bringt, dann nutzt du das auch. Und das ist ja bei deinem Vater die Suche. Also er will sich irgendwie, weil er will was finden, er will Wissen haben. Vielleicht hat er früher ein Lexikon geguckt und ein Telefonbuch. Und jetzt macht er das mit neuem Werkzeug. Und das ist es. Also es muss halt irgendwie für mich so eine intrinsische Motivation geben. Also etwas, was mich selber treibt, warum ich das nutze. Und wenn sich dieser Sinn für mich nicht ergibt, dann ist auch das Digitale vielleicht für mich gar kein Thema.
Ist das dann auch der Grund, dass es nicht so intrinsisch ist, dass wir uns im beruflichen Kontext damit vielleicht auch manchmal schwerer tun, weil es uns da nicht so, so spielerisch entgegenfällt, wie es vielleicht im Privaten ist und man irgendwie denkt, Moment, wieso soll ich jetzt das neue Tool lernen? Ich brauche das doch eigentlich gar nicht, bisher läuft es doch.
Also tatsächlich passiert da ja tatsächlich relativ viel Wandel, aber je nachdem, wo du arbeitest oder wie die Firma ist oder die Behörde oder wo oder vielleicht, keine Ahnung, als was man so arbeiten kann, es ist ja so, dass du oft in Strukturen arbeitest, die selber noch sehr träge sind. Also weil gerade große Firmen oder auch, Schulen, Universitäten, der Rundfunk ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, das sind Institutionen mit einer langen Tradition und da sind Dinge ganz lang auf lange Weise in einer bestimmten Art und Weise gemacht worden. Und jetzt plötzlich muss sich ganz viel ändern. Und es hat oft die Auswirkung, dass diese Institutionen gar nicht so schnell sind in dem Wandel. Die sind wie so schwere Tanker und es läuft ja auch noch irgendwie. Und dann erwartet man oft an den einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die sozusagen anfangen, sich zu ändern. Und das ist sozusagen am unteren Ende wird dann oft gesagt, also wenn wir ein junges Personal haben, neue Mitarbeiterinnen, die sind ja mit diesen ganzen Techniken aufgewachsen und die können ja jetzt für uns diesen Wandel in diese Institutionen treiben. Und das funktioniert dann aber oft nicht, weil letztendlich müssen die Strukturen auch von oben in die Richtung gedacht werden. Das kann quasi oft nicht an den Einzelnen dann gerettet werden.
Total spannend. Ich glaube, der Vergleich sowohl mit Behörde als auch mit Verwaltung, als auch mit allem anderen, was du gesagt hast, passt schon, wenn man selbstkritisch ist, sehr gut auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da wäre natürlich die Frage und auch diese Argumente, ja, dann kommen jetzt die ganzen Jungen und die lösen die Probleme von alleine. Auch den Eindruck hätte ich jetzt nicht, dass das schon reicht. Also was kann man solchen Tankern empfehlen, was zu machen? Also müssen wir jetzt die Führungskräfte alle austauschen, wenn du sagst, dass es auch an denen hängt? Oder was kann man machen?
Ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn in die Strukturen auch unterschiedliche Leute reinkommen. Also einfach sich so Formen von Diversität einfach auch auf Führungsebenen stärker durchsetzen. Also mehr Personen mit anderen kulturellen Erfahrungen, jüngere Personen oder unterschiedliche Altersgruppen zusammenzubringen und auch im Grunde zu gucken, wie man Nutzerinnenerfahrungen quasi auch dort in diese Führungsebenen reinbringen kann, um zu schauen, also dass sozusagen auch die Personen, die den Rundfunk nutzen, auch die so alle Angebote, dass die Entscheidungstragenden sozusagen ein Gefühl für diesen Körper, den Rundfunkkörper, der hier so ist, auch bekommt. Also ich glaube, da fehlt etwas. Das wäre hilfreich.
Da sprichst du natürlich was an, was auf einer sehr personellen Ebene spielt. Also man kann natürlich gucken, dass man versucht, irgendwie Teams diverse aufzustellen. Und genau wie du gesagt hast, da geht es ja nicht nur darum, dass die irgendwie weiblicher sind oder jünger sind, sondern da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren wie kulturelle oder religiöse Hintergründe eine Rolle. Das ist das eine. Was könnte denn ein Unternehmen oder so jemand wie der Hessische Rundfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, denn noch an Rahmenbedingungen schaffen, um das zu erleichtern? Sei es Strukturen oder auch Infrastrukturen, wo könnte man da denn quasi den Weg ebnen, damit das ein bisschen zügiger und vielleicht für die Leute auch einfacher und netter geht?
Naja, ich meine, das ist etwas, was wir, glaube ich, die ganzen Rundfunkanstalten auch schon machen, dass sie natürlich gucken, wie nutzen Menschen denn die digitalen Medien. Und wenn eine Erfahrung ist, dass man sozusagen gar nicht mehr so linear Medien nutzt, dass man an einzelnen Stellen, wo es einem besonders leicht fällt, im Grunde dort auch Experimente zulässt und dass auch Formen des Scheiterns erlaubt werden. Also ich glaube, ein großes Problem gerade bei der Digitalisierung ist, dass eigentlich vieles irgendwie noch halbwegs erfolgreich läuft. Es gibt gute, eingefahrene Strukturen, die auch noch von vielen Menschen getragen werden. Und es gibt eine hohe Angst, Dinge zu machen, die nicht gut laufen. Und Scheitern wird immer noch so als ein Stigma erlebt. Und ich glaube, es müsste sehr viel mehr so Spielflächen und Experimentierflächen geben, in denen eigentlich das Scheitern schon eingeschrieben ist, damit man im Grunde ausprobieren kann, wie wir eigentlich in Zukunft miteinander kommunizieren und Medien nutzen und produzieren möchten.
Wir nehmen hier per Telefon auf und du siehst uns nicht, aber als du Scheitern und Experimente gesagt hast, war bei Helma so mir gegenseitig immer Zeichen, ich will was sagen. Das heißt, du hast uns beide sehr getriggert, aber ich lasse Helma den Vorzug.
Ich dachte, oh Gott, sie hat dieses Scheitern-Wort gesagt. Das ist ja tatsächlich immer noch so, also auch das Wort an sich. Also ich glaube, wir sind mittlerweile so weit, dass wir erkannt haben Und wir meine ich dann tatsächlich auch alle, auch in der Geschäftsleitung, in anderen ARD-Anstalten, dass wir scheitern müssen. Aber ob wir es dann Scheitern nennen oder vielleicht ausprobieren und schneller ausprobieren vielleicht oder wie auch immer. Aber warum ist das denn tatsächlich, wenn man jetzt aufs Digitale guckt, so wichtig oder vielleicht so viel wichtiger auch als bei den linearen Sachen?
Also weil das Digitale oft Prozessor funktioniert. Also man kennt das ja auch zum Beispiel, wenn wir über Software reden, dass es Versionen gibt. Also zu sagen, es gibt jetzt nicht ein Programm und das ist für alle Zeit immer richtig, sondern weil sich die äußeren Rahmenbedingungen oder die Nutzungsmöglichkeiten oder das Rechtliche ändert, muss die Software angepasst werden. Und darum gibt es Versionen. Das ist etwas, was man gerne mit Agilität bezeichnet. Das ist das, wenn ich auf solche sich verändernden Sachen mich anpassen muss. Oder man spricht auch oft von so iterativen Prozessen, also Dinge, die sozusagen, wo man immer wieder darauf reagiert, dass etwas sich verändert. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr typisch für digitale Rahmenstrukturen, dass ich nicht immer sagen muss, so ist das halt jetzt und so ist das jetzt auch für immer, sondern dass man noch viel stärker gucken muss, wie sich etwas ändert und darauf auch reagieren kann und muss.
Ja, und dafür braucht es ja Mut. Jetzt mal aus der Perspektive des Publikums. Glaubst du, dass bei den UserInnen mehr Verständnis dafür da ist, wenn ausprobiert wird und Sachen vielleicht von Anfang an noch nicht so toll sind und man sich deswegen als Medienunternehmen oder Content-Schaffender auch vielleicht gar nicht so einen Schaff darüber machen muss, so einen Kopf darüber machen muss?
Ich glaube, dass die ganzen Medienunternehmen und auch die Rundfunkanstalten so ein breites Angebot haben, dass wenn es mehrere Spielwiesen gibt, wo man sehr viel experimenteller unterwegs ist, es sozusagen den alten Marken eigentlich keinen Schaden tut. Ich glaube, dass das Publikum oder die Nutzerinnen, die Hörenden das finden, was für sie interessant ist. Und es wird ganz, ganz viele Leute geben, die klassische Formate und Mainstream-Formate auch weiter nutzen, ganz angetan davon sein werden. Aber es ist halt gut, wenn man sozusagen neue Dinge befindet, um auch neue Nutzungsgewohnheiten zu bekommen. Also ich weiß, wie Radio funktioniert, ich weiß, wie Fernsehen funktioniert, weil ich bin damit aufgewachsen. Und man muss auch für neue Formen auch Möglichkeiten geben, dass Leute sich sozusagen da sozialisieren können. Also dass ich auch für neue Nutzungsformen mir aneignen kann. Und darum sind auch solche experimentellen Formate neben den anderen, die es ja sowieso schon gibt. Also ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen um das, was es bisher schon gibt, sondern es ist einfach gut, wenn es mehr Raum für anderes auch bekommt.
Was mir da in dem Kontext immer entgegengespiegelt wird, ist auch die Frage, ja, wie sollen wir es denn machen? Es gibt ja gar keine Blaupause dafür. Und das gilt, glaube ich, schon für die ganze Digitalisierung. Ich habe jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge einfach mitbekommen, dass ihr oder du in deinem Kontext irgendwie die Digitalisierung oft mit der Industrialisierung verglichen hast. Kann man da irgendwelche Blaupausen rausziehen? Kann man aus der Geschichte in der Form irgendwie lernen? Ich fand das total spannend als Ansatz.
Also die Industrialisierung war ja im 19. Jahrhundert auch so ein großer Prozess. Und ich glaube, was vergleichbar ist, wenn man in so einem Prozess drin ist, kriegt man die einzelnen Phasen gar nicht so genau mit. Aber es verändert sich unglaublich viel, was unser Leben beeinflusst, weil, keine Ahnung, ich plötzlich sowas wie die Möglichkeit habe, einen Zug zu benutzen oder weil ich plötzlich ganz andere Waren zu einem anderen Preis kaufen kann. Und so ist es ja auch bei uns. Also wir kriegen oft gar nicht so genau mit, was sich so verändert, also wann jetzt irgendwas angefangen hat, sondern dass wir irgendwie plötzlich irgendwie alles schneller wird. Ich glaube, an der Zeit merken wir viel mehr, wie wir Zeit erleben oder wie Sachen uns stressen, weil es uns schnell vorkommt, als dass wir sagen können, woran kann ich denn irgendwie die Veränderung der Digitalisierung wahrnehmen? Und das ist in der digitalen Transformation vielleicht ähnlich wie bei der Industrialisierung. Also dass sozusagen wir das nicht mitbekommen, aber sich gleichzeitig in den Strukturen unserer Gesellschaft dadurch sehr viel ändert. Und ich glaube, das ist etwas, was fatal ist, wenn wir das unterschätzen. Also die Auswirkungen merken wir nicht daran, was für ein Endgerät ich jetzt in der Hand habe oder was für ein Rechner ich sitze, sondern was machen eigentlich dieser Wandel mit der Gesellschaft, in der ich lebe. Und in der Industrialisierung hat sich sozusagen die Bürgergesellschaft entwickelt. Und momentan ist dann auch interessant, wie sozusagen die Gesellschaft als Gesellschaftskörper auf diese technischen Prozesse reagiert.
Also dann ist es ja quasi aber für uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja gleich auf mehreren Ebenen total spannend. Wir sind ja sowas wie, wir haben immer Öffentlichkeit hergestellt, wir waren irgendwie ja auch ein Stellvertreter für die Gesellschaft. Wenn sich jetzt aber die Gesellschaft verändert oder die Plattform, auf denen sie sich bewegen, die Öffentlichkeit, jeder kann jetzt Öffentlichkeit herstellen, ohne uns, brauchen uns gar nicht mehr dafür. Das bedeutet ja für uns in der Konsequenz, dass sich unser ganzes Geschäftsmodell verändern muss, dass alle Gedanken, die wir haben, quasi mal so einmal durch einen Mixer geschoben und neu gedacht werden müssen. Oder bin ich da jetzt zu fatalistisch oder würdest du mir recht geben oder wie betrachtet man das von außen tatsächlich?
Na, ich glaube, es wird einfach total kompliziert. Also Möglichkeiten kommen mit Herausforderungen und der Rundfunk und die Medien, die hatten eine ganz großartige Funktion im 20. Jahrhundert, weil sozusagen dadurch etwas erzeugt wurde, dass viele Menschen auf ähnlichen Kanälen informiert worden sind. Und das erzeugt auch etwas von Gemeinsamkeit. Also man kann sozusagen, auch ob ich reich oder arm bin, war man in der Lage, auf ähnliche Art und Weise Informationen, Neuigkeiten der Welt zu erfahren. Und man hat dadurch auch ein Gemeinschaftsgefühl bekommen, weil man sozusagen die ähnlichen Fernsehsendungen gesehen hat. Man kannte die ähnlichen Schauspieler oder Moderatoren, Moderatorinnen. Und das war in vielen Dingen gut, auch was die politische Bildung oder auch dieses Gefühl, was eine Demokratie oder die Gesellschaft ist. Also weil man das sozusagen an wenigen Orten vermittelt bekommen hat. Gleichzeitig gibt es dadurch eine sehr große Hierarchisierung, weil es auch sehr klar geregelt war, wer spricht. Und wer darf zuhören? Durch die Digitalisierung der Medienlandschaft ist es so, dass natürlich diese sprechenden Rollen sich total verändern. Es ist jetzt nicht nur die Politik oder die Medien, die sagen und reden können, sondern natürlich kriegen wir jetzt potenziell die Möglichkeit, als Einzelperson relativ viele Leute zu erreichen. Und das zersetzt aber natürlich auch diese Meinungs Flüsse, also oder die sind auch Nachrichtenflüsse, weil es dann nicht mehr so klar ist, was ist eigentlich gerade das Mainstream-Thema, was ist eigentlich, worüber wird berichtet, wie schauen wir auf Parteien, wie schauen wir auf Politik. Die einzelne Stimme bekommt Gewicht und wir müssen sehr viel mehr lernen, mit dieser Vielfalt der Stimmen umzugehen. Und das hat einerseits Großes, also was sozusagen die Möglichkeit des Einzelnen betrifft, es hat aber auch im Grunde auch was Beängstigendes, weil natürlich dieser gemeinsame Blick auf die Gesellschaft durch die Medien, das hat natürlich auch vieles sehr viel übersichtlicher gemacht. Und wir sind jetzt alle mit einer großen Komplexität konfrontiert. Und es führt einerseits zu Ängsten und auch vielleicht auch zu Phänomenen, die auch beängstigend sind, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren. Es führt aber auch natürlich dazu, dass vielleicht dann diese Einzelpersonen, die vorher auch unterrepräsentiert waren, sehr viel besser sichtbar waren. Also es ist sozusagen, in beide Richtungen schlägt da was aus, also in Dinge, die vielleicht beängstigend sind, aber auch die Möglichkeiten. Und wir müssen gerade in sehr kurzer Zeit lernen, wie wir mit dieser Situation zurechtkommen.
Ja, wenn jetzt plötzlich alle sprechen können, wie du es genannt hast, müssen wir als Rundfunk einfach lernen, zuzuhören. Und das ist eine ganz neue Form der Medienkonsum, des Medienkonsums, den wir noch gar nicht kennen. Aber Helmer kaut sich auf den Fingern, weil ich glaube, er hat eine Frage, die raus muss.
Ich würde gerne konkreter werden. Was heißt das für unsere Produkte, für die Herstellung und Produktion unserer Produkte? Müssen wir mehr von diesen Stimmen zu uns reinholen, die vielleicht gar nicht irgendwie eine journalistische Ausbildung gemacht haben? Müssen wir schneller Formate an den Start bringen und wieder sein lassen, um wieder quasi dem gerecht zu werden? Oder müssen wir die Formate selber schneller weiterentwickeln und anpassen? Müssen wir noch auf anderen Plattformen anders unterwegs? Also was heißt das konkret für die Produkte?
Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil ich glaube, wenn ihr jemanden hättet, der das für euch beantworten könntet, dann wären da viele Personen in den Medienlandschaften ganz glücklich. Also es ist, glaube ich, schon so, dass man einerseits sehr viel stärker zuhören sollte, was denn da gerade unabhängig von Strukturen der Medienhäuser passiert. Und da, wo auch sozusagen viel passiert, auch reinzuhören und Leute auch mit an Bord zu nehmen. Aber das passiert sowieso. Ich glaube, das ist so, wie auch schon lange Zeit die Medien funktionieren, dass man im Grunde Leute reinnimmt, die irgendwo Dinge besonders gut können. Und was man auch, glaube ich, machen muss, ist, dass man guckt, wie ändern sich Formate, wenn ich die anders nutze. Also zum Beispiel, ich bin ein ganz gutes Beispiel, ich selber habe eigentlich gar kein richtiges Fernsehen mehr. Also ich gucke gar kein Fernsehen. Ich bin mit einem Fernsehkind gewesen. Ich bin mit allen möglichen Fernsehprogrammen aufgewachsen und ich habe unglaublich viel Zeit vom Fernseher verbracht. Und heute ist Fernsehen für mich kein Begriff mehr. Ich gucke da nur noch über die Mediathek rein. Und ich hole mir meine ganzen Nachrichten eigentlich digital über, was weiß ich, über Twitter, über Zeitungsportale, über Podcasts. Ich höre auch kaum noch Radio, obwohl ich früher unglaublich viel Radio gehört habe. Ich höre super viele Podcasts. Also ich merke halt, wie selber sich ganz viel verändert. Und wenn ich sozusagen jetzt mal auf jüngere Personen gucke, merke ich, dass die noch viel kürzere und noch viel weniger Hochglanzprodukte konsumieren. Zum Beispiel, ich schaue in letzter Zeit ganz viel nach Korea und koreanische Serien. Und da gibt es auch High-Class Medienprodukte. Aber zum Beispiel junge Menschen schauen ganz viel Webtoons. Das heißt, sind oft Fernsehserien, die sind ganz kurz, also das ist eine Episode vielleicht maximal 5 Minuten lang, und da wird so eine ganze Dramaserie, was ich 10 Episoden, 5 Minuten, und wenn dieses Produkt erfolgreich war, dann wird daraus vielleicht nochmal eine größere Serie gemacht. Also es wird auch einfach geguckt, wie verändern sich Formate mit den neuen Nutzungsgewohnheiten, und da kommen wir zu dem Punkt des Experimentellen, glaube ich, wieder zurück. Also einfach viel, viel mehr ausprobieren, um zu gucken, wo spricht man eine ähnliche Sprache wie die Leute, die da draußen sind, die das, was man macht, auch hören oder sehen soll.
Ich wollte nochmal aufs Zuhören kommen tatsächlich. Mhm. Thema Community Management ist ja etwas, was wir früher in dem Linearen ja wenig gemacht haben. Da kam man hin und wieder mal ein Brief, dann wurde irgendwann das Faxgerät erfunden, da kam mal ein Fax.
Und sehr lange Briefe zurückgeschrieben.
Und jetzt ist das ja, kriegst du ja quasi in Echtzeit, kriegst du Reaktion auf dein Format in jeglicher Hinsicht, von wie du es aufgemacht hast, wie du es erzählt hast, über die Inhalte, die Protagonisten, die darin vorkommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir da auch noch zu wenig Kapazitäten investieren, da zuzuhören. Und das ernst zu nehmen und daraus Schlüsse zu ziehen und zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie können wir unser Format besser machen? Wie können wir es vielleicht anders erzählen, um damit tatsächlich unsere Publika zu erreichen? Ich glaube, das wäre tatsächlich so ein erster konkreter Schritt, den man aktiv angehen könnte, beziehungsweise der ja im HR tatsächlich auch genauso angegangen wird. Wir haben gerade eine entsprechende Stelle ausgeschrieben.
Aber es verbindet halt auch immer eine Ressourcenverschiebung, und damit tut man sich natürlich schwer. Ich glaube, und da kannst du jetzt vielleicht wieder mehr zu sagen, Tine, das ist ja das eigentliche Kernproblem. Ne? Das hast du mal angedeutet. Man muss von was vielleicht noch gar nicht unerfolgreich ist, vielleicht Ressourcen wegnehmen, um was zu testen, was noch gar nicht erfolgreich sein kann oder wo man es nicht weiß. Man muss das Pflänzchen erstmal gießen, bevor es wachsen kann. Und ich habe den Eindruck, damit tun wir uns im Öffentlich-Rechtlichen schwer, damit tun sich aber vielleicht alle schwer. Ich habe auch den Eindruck, damit tun wir uns in ganz Deutschland schwer. Nimmst du das so wahr?
Ja, also ich meine, ich selber komme ja aus einem Museum, und das ist ja sozusagen auch eigentlich so ein ganz, wird ja als konservativer, kulturbewahrender Ort erlebt. Und auch da ist es so, dass natürlich wir auf digitale Formate reagieren und plötzlich ganz neue Dinge machen müssen, und es gibt eigentlich gar keine Stellen dafür. Das heißt, ganz viele wird so als Querschnittsaufgabe von Menschen gemacht, die eigentlich ganz andere Dinge machen. Ich glaube, dadurch, dass also tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland als eine Industrienation, die doch immer noch recht erfolgreich und reich ist, die spürt sozusagen die Not, weniger sich verändern zu müssen. Und darum sind wir oft noch auch in den beruflichen Strukturen, so ganz alten Strukturen verhaftet. Und darum gibt es da so wenig Möglichkeiten oder Räume, da neu anzufangen. Und es wandelt sich aber tatsächlich auch. Ich merke auch, so in den letzten 2 Jahren gibt es einfach neue Stellen, gerade was das Digitale angibt. Also in dem ganzen Kultur- und Medienbereich ist da gerade doch ganz viel auch am Machen. Und das wird eigentlich jetzt auch durch Corona nochmal verstärkt, weil wenn bis jetzt sozusagen noch kein Umdenken möglich war, spätestens seit letztem Jahr ist plötzlich alles denkbar. Also ich meine, ich kann jetzt beim Bäcker mit Kreditkarte bezahlen, also oder mit EC-Karte bezahlen, das war quasi nicht machbar.
Und hast du den Eindruck, dass wir dann jetzt vielleicht auch durch Corona mitten in dieser Transformation sind? Oder stehen wir vielleicht doch erst noch am Anfang, weil so dieses ganze Internet und so ist ja noch eigentlich relativ jung. Also hast du da irgendwie so ein Gefühl, oder nur für dich auch, wo wir stehen? Sind wir noch am Anfang? Sind wir mittendrin? Ist das Ende schon nah?
Naja, ich meine, das ist ja so interessant. Also diese digitale Transformation ist ja dieser Prozess, und so ein Prozess endet eigentlich nicht. Also sag mal, oder was wäre denn so ein Kriterium, wo du sagen würdest, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist die digitale Transformation vorbei und jetzt Genau, jetzt fängt irgendwas Neues an. Also wann ist es dann? Also wir haben halt, und das wird auch so bleiben, es wird immer sowas Prozesshaftes geben, weil sich permanent was verändert. Und diese Wahrnehmung, ob das jetzt, ob das schnell geht, ob wir schon drin sind oder ob es erst noch anfängt, das liegt ja daran, wie meine eigenen Voraussetzungen sind. Und das merken wir, dass wir einfach da sehr unterschiedliche Level haben, wo die Personen unserer Gesellschaft sind und dass es darum auch sehr unterschiedlich erlebt wird, ob wir sozusagen, ob das gerade anfängt oder ob wir einfach schon Ewigkeiten das machen und warum sind wir eigentlich nicht schon viel, viel weiter. Und ich glaube, auf diese Unterschiedlichkeit muss man eher gucken und das fehlt ganz stark. Also weil wir oft oder lange das so hatten, dass es so sehr viel Gemeinsamkeiten waren, es gab sehr ähnlich erlebte Strukturen und das ist auch jetzt bei der Digitalität wieder so, dass wir sozusagen alle sehr unterschiedlich da sind und das Problem ist, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Levels zusammen, ohne dass Leute abgehängt werden. Und das hat was mit auch Ungleichheit unserer Gesellschaft zu tun. Also wer sozusagen von diesen digitalisierten Strukturen profitiert oder wer sozusagen dadurch Nachteile erlebt.
Kann man da irgendwas dagegen machen? Also das hat mich jetzt total getriggert. Ich denke an so einen Perspektivwechsel, weil du hast ja völlig recht. Ich übertrage es jetzt auf ein HR. Ich komme in dieses Unternehmen und habe irgendwie wie du, ich gucke kaum Fernsehen, bin komplett online. Morgens ist das Erste, was ich anmache, mein Smartphone, dann höre ich Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und komme in so ein Unternehmen, das einfach noch viel linear bespielt und denke, Leute, wir sind doch viel zu langsam. Aber bei anderen kann es natürlich komplett andersrum sein, ne? Die irgendwie in dieses Haus kommen und denken, jetzt kommt schon wieder ein Podcast und jetzt passiert auch das noch. Wir müssen doch eigentlich noch immer Fernsehen machen, wir erreichen ja noch Leute. Also kann man so einen Perspektivwechsel nehmen? Muss man sich da selbst an der Nase fassen? Oder hast du da eine Idee, was man da machen kann?
Ich glaube, was ganz gut funktioniert, ist, dass man sich mal Gedanken macht, wo sind die Anwendungen oder wo sind die Erfahrungen, wo Leute schon Digitales nutzen und es für sie selbstverständlich ist. Momentan gibt es große Messenger-Dienste, da würde ich sagen, da vor 5 Jahren wäre das vielleicht noch nicht so selbstverständlich gewesen, aber mittlerweile benutzen Tante und Onkel und sonst wer das auch nutzen darüber vielleicht plötzlich eine Sprachfunktion. Also die Dinge, die in dem Alltag der Menschen angekommen ist, wenn man damit anfängt, da macht man im Grunde so Türen und Brücken auf und da kann man im Grunde auch leichter ansetzen für Prozesse in der Arbeit. Also weil, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Intrinsischen. Also wenn jemand sich selber das schon angeeignet hat und als normal empfindet, über solche Kanäle sozusagen den Einstieg zu finden. Und darum müsste man eigentlich eher gucken, was wird eigentlich bei den Personen, bei mir, was weiß ich, wenn ich jetzt im Rundfunk wäre, was wird denn schon als normal erlebt? Also was nutzen die denn und was ist für die keine Hürde? Und ich glaube, über diese Kanäle könnte man dann auch sagen, okay, vielleicht fangen wir mal mit einem Podcast an, der eher über etwas geht, gesendet wird, etwas, was sie so nutzen. Weil es nämlich total anstrengend ist, wenn man dauernd von jemandem gesagt bekommt, du musst jetzt das machen, du musst das so nutzen. Und wenn man selber da gar keinen Sinn erlebt, dann macht man das auch einfach nicht. Und was man nicht macht, ist quasi vergebene Liebesmühe. Also ich glaube, man muss einfach gucken, wo sind schon die Punkte, wo die Leute in klein angekommen sind. Und darüber kann man sozusagen so Einfallstore für andere Ideen oder andere Nutzungspraktiken finden.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Trotzdem will ich noch eine letzte Frage stellen.
Ich will
stellen.
Auch noch eine Frage stellen. Also Helmer zuerst.
Du kommst ja aus dem Museum und ihr guckt ja irgendwie traditionell gerne mal in die Vergangenheit. Und jetzt würde ich gerne mal das Gegenteil machen. In die Zukunft gucken mit dir. Und zwar zweierlei. Erstens, was wünschst du dir? Vielleicht auch von der Zeit nach Corona oder von der Digitalisierung, was auf uns zukommt. Und hast du schon einen Blick in die Kristallkugel, eine Idee, was wird das nächste große Ding? Gibt es irgendwie so ein Ding, was das Digitale auslösen wird, dass wir plötzlich alle dies machen oder das nutzen oder was ist deine Vermutung? Ein Wunsch und eine These.
Ich würde mir wünschen, dass wir lernen, mit diesen komplexen Szenarien besser zurechtzukommen. Also, dass wir weniger Angst vor Komplexität haben, weil ich eigentlich jemand bin, der sehr humanistisch auf Dinge guckt. Also, ich hoffe immer, dass sozusagen Technologie genutzt wird, um das Zusammenleben der Menschen zu verbessern. Und ich finde es eigentlich großartig, dass Menschen, die unterschiedlich sind, viel besser eigentlich ihr eigenes Leben dadurch repräsentieren können und wir viel mehr Einblicke bekommen in Lebenswelten, die vorher vielleicht gar nicht für mich erreichbar gewesen wären. Gleichzeitig, und das ist sozusagen, also wovor ich auch so ein bisschen Angst habe, ist, dass wir so viele Möglichkeiten bekommen, Dass wir sozusagen so unsere Stimme im Kopf, dass wir da nicht mehr zuhören. Also dass diese Verlockung der digitalen Möglichkeiten, also ich habe jetzt irgendwelche digitale Assistenten, vielleicht werden wir stärker mit Hologrammen arbeiten, mit Augmented Reality Anwendungen, dass das alles so bequem ist, dass wir Dinge, die, also dass wir uns da zu sehr drauf einlassen und auch unbequeme Dinge, die aber wichtig sind, was weiß ich, zum Beispiel für den Datenschutz ganz wichtig oder dass Rechte von Menschen gewahrt werden, dass wir sozusagen da nachlässig werden. Also ich habe einfach Angst, dass Werte, die wir uns als Gesellschaft erarbeitet haben, dass wir nachlässig werden, weil alles so verlockend und so bequem wird durch die Digitalisierung. Und dass sozusagen wir uns freiwillig in so eine Kontrolle von Staaten und Firmen begeben, weil sich das Leben so angenehm anfühlt.
Das war schön. Es wird noch ein besseres Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein noch schöneres Schlusswort.
Wir machen diesen Podcast schon eine Weile, Helma und ich. Und wir haben oft das Gefühl, dass am Ende jeder immer noch so eine Frage hat. Was ich jetzt am lustigsten fand, ist, ich hatte quasi genau die gleiche Frage, fast genau die gleiche Frage. Denn ich hätte dich gerne auch gefragt, weil wir haben hier oft Leute aus dem Rundfunkkosmos und mit denen reden wir über irgendwelche Entwicklungen bei uns drin. Und wenn wir jetzt mal eine tatsächlich auch Nutzerin, ich hoffe doch, der öffentlich-rechtlichen Medien bei uns haben, dann würde ich wirklich mal fragen, was würdest du dir wünschen, das war der Anfang, aber auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Digitalisierung, also von uns, was können wir für dich tun, damit du uns vielleicht cooler findest, besser findest oder was würdest du dir wünschen?
Ich habe ganz klare Wünsche, was ich gerne hätte, wie für mich Rundfunk sein müsste. Ich würde mir mehr, also tatsächlich mehr Tiefe wünschen, mehr Zeit und mehr Gespräche. Ich würde mir mehr Perspektiven wünschen. Ich würde mir wünschen, dass in der redaktionellen Aufarbeitung nicht vorher genau oder dass oft nicht schon bewusst wird, was man eigentlich erzählen möchte, sondern dass man hört, wo die Gespräche hinführen. Also tatsächlich, ich interessiere mich für längere Formate, für mehr Informationen, für mehr kreative Formate und ich will mehr Menschen hören in Gesprächen. Ich möchte gerne Menschen beim Nachdenken zuhören und nicht schon wissen, auf welche Position sie festgeschrieben sind. Das wäre etwas. Also ich will von eigentlich durch die Medien gerne lernen, durch Menschen lernen und das beim Zuhören oder beim Zuschauen.
Und das war jetzt für mich wirklich das allerschönste Schlusswort. Mensch, du, Wahnsinn. Ich bedanke mich erstmal bei Helma, dass er da war.
Ich beim Team.
Ich war auch da, genau. Aber ganz, ganz besonderes Danke geht an Tine Nowak vom Museum für Kommunikation in Frankfurt hier. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das hat uns echt nochmal richtig weitergebracht mit einem ganz anderen Blickwinkel. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Kolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.